Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
5 von 6 Studierenden in Deutschland nutzen weder BAföG noch andere staatliche Kredite oder Stipendien. Das ergab ein Finanzcheck zur Studienfinanzierung in Deutschland. Woran liegt das und welche Konsequenzen hat das? Darüber wollen wir heute auch mit Ihnen diskutieren. Wenn Sie mögen, rufen Sie an unter 00800 44 64 44 64, und Sie können hier direkt live mitmachen. Mein Name ist Bettina Köster. Hallo.
Der Antrag war sehr umfangreich und dementsprechend auch schwierig. Im Nachhinein kamen noch viele Nachfragen vom Amt, die bis ins kleinste Detail gingen. Ich würde ungefähr sagen, dass es 2 Monate war, bis ich dann mein erstes Geld bekommen habe. Meiner Meinung nach zu lange, weil man als Student auf jeden Fall direkt darauf angewiesen ist beim Semesterstart und ich nicht weiß, wie man diese 2 Monate überhaupt dann ja überleben soll. Ich finde nämlich, BAföG sollte dafür da sein, dass man die Chance hat, auf jeden Fall während dem Studium auszuziehen, ein eigenes Leben, selbstständiges Leben zu führen und eben nicht mehr auf seine Eltern angewiesen zu sein.
Meint Pia aus Hamburg, die auf Lehramt studiert. Und ihre Erfahrung zeigt, warum Studierende häufig eher nach einem Job suchen, als BAföG zu beantragen. Zu kompliziert der Antrag und zu lange Wartezeiten, bis dann endlich das notwendige Geld fließt. Allerdings greifen 84% der Studierenden in Deutschland weder auf die mögliche staatliche Unterstützung durch BAföG noch durch Stipendien oder Studienkredite zurück. Ist das tatsächlich für die meisten zu kompliziert? Und man fragt sich natürlich auch, können die staatlichen Förderungen überhaupt noch Chancengerechtigkeit in der Hochschulbildung unterstützen? Diesen Fragen gehen wir heute mit einigen Experten nach, aber Ihre Meinung ist natürlich auch gefragt oder Ihre Anmerkungen. Wenn Sie selber Erfahrungen gemacht haben mit dem Beantragen von BAföG, können Sie sich auch gerne melden unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64, oder Sie schreiben an campus@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, und dann melden wir uns bei Ihnen und Sie können sich direkt in der Sendung beteiligen. Ulrich Müller ist Leiter für politische Analysen im Zentrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh und ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo, Herr Müller.
Hallo, Frau Köster.
Herr Müller, Sie haben den Check Studienfinanzierung Deutschland, woraus ich eben schon ein bisschen zitiert habe, und als Studie im vergangenen Jahr vorgestellt, Ende vergangenen Jahres, und auch ein bisschen Alarm geschlagen. Ein Teil der Ergebnisse haben wir eben kurz schon dargestellt. Also es sind sehr, sehr wenige, die BAföG beantragen. Was wissen Sie denn über die Gründe, warum beispielsweise kein BAföG beantragt wird? Sind die Gründe, die Pia eben beschrieben hat, die maßgeblichen?
Ich glaube, nein. Wir haben uns auch ein bisschen geärgert, wie unsere Studie aufgegriffen worden ist. Dann hieß es einfach, die Studierenden wollen BAföG nicht nutzen. Wo ich denke, am Wollen scheitert es in den seltensten Fällen. Wir haben das so formuliert, dass 5 von 6 keine staatlichen Studienfinanzierungsangebote nutzen können oder wollen. Und ich glaube, leider, der Schwerpunkt liegt bei dem Können.
Also das ist tatsächlich so, dass da die Probleme auftauchen.
Genau, also man muss, ich mache vielleicht erstmal eine kleine Liste auf von den Angeboten, die es alle gibt, weil es fällt manchmal schwer, da einen Überblick zu behalten, wo der Staat überall reingeht, um ein Studium zu finanzieren. Das ist das klassische BAföG, das kennt jeder. Dann gibt es das Deutschlandstipendium seit einigen Jahren. Es gibt die Begabtenförderwerke, auch 13 an der Zahl. Es gibt das Aufstiegsstipendium, es gibt den KfW-Studienkredit und es gibt noch einen Bildungskredit für ein Studienabschlussdarlehen. Und die eigentlichen Schwergewichte, wo wir vielleicht am ehesten drüber reden sollten, das ist BAföG und der KfW-Studienkredit. Und wenn man es sehr überspitzt, kann man sagen, der KfW-Studienkredit ist einfach nicht mehr akzeptabel von den Konditionen und das BAföG ist einfach nicht mehr kompatibel zur Realität heutzutage.
Auf die anderen kommen wir nachher noch zu sprechen. Bleiben wir vielleicht erstmal beim BAföG. War das denn immer schon so oder ist diese Entwicklung neu, dass so wenige Studierende BAföG beantragen?
Es ist tatsächlich relativ neu. Es gab in den 70ern Förderquoten von bis zu 40%. Also bis zu 40% der Studierenden haben BAföG erhalten. Und meines Erachtens muss das auch so sein, dass das ein Instrument ist, was bis in die Mittelschicht reinwirkt, um eben zu motivieren, ein Studium aufzunehmen. Wenn man heute guckt, ich habe jetzt Stand 22 als letztes, wir haben eine Förderquote von 11,5%. Also 11,5% der Studierenden kriegen nur BAföG. Das ist für mich ein absoluter Absturz. Seit ungefähr 2012, 2013 geht das stark bergab. Da sind einfach viele Reformen ausgeblieben.
Also da ist so ein Förderstau sozusagen oder ein Reformstau. Wir gehen gleich noch ein bisschen genauer auf Ihre Studie ein, Herr Müller. Aber erstmal möchte ich noch mal ganz konkret die Förderbedingungen ansprechen. Matthias Anbuhl, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Studentenwerks in Berlin, ist mit uns verbunden. Hallo, Herr Anbuhl.
Schönen guten Tag, Frau Köster.
Herr Anbuhl, ich würde gerne mal am Anfang klären. Es gibt ja den Höchstsatz, der im Moment bei 934 Euro liegt. Wer bekommt das?
Also erstmal muss man sagen, es gibt nicht einen Höchstsatz beim BAföG, sondern es gibt unterschiedliche Höchstsätze, die sich nach dem Alter richten und auch nach der Wohnform. Wohne ich bei meinen Eltern, ja oder nein? Den Höchstsatz, den Sie beschrieben haben von 934 Euro, den gibt es erst ab dem 25. Lebensjahr. Davor ist der Höchstsatz bis 24 Jahre niedriger bei 812 Euro. Später ab 30 ist er noch höher. Und dann gibt es den Unterschied, wohne ich zu Hause oder nicht. Das sind eben die unterschiedlichen BAföG-Sätze oder Höchstsätze, die man sehen muss. Es hängt von unterschiedlichen Punkten ab. Erstmal ist es die Frage des Elternfreibetrages. Für ein alleinstehendes Elternanteil ist der Freibetrag im Moment bei 1605 Euro. Wenn ich drüber liege, dann verliere ich eigentlich oder bekomme ich weniger an BAföG dann. Es gibt aber auch weitere Voraussetzungen neben der Frage der Elternfreibeträge, die entscheidend sind für die, ob ich BAföG bekomme oder nicht. Da ist zum Beispiel die Förderhöchstdauer, die ist gebunden an die Regelstudienzeit. Wir wissen, in der Regelstudienzeit schaffen das aber nur 37% aller Studierenden. Mit der Regelstudienzeit, mit der Absolvierung der Regelstudienzeit endet aber das BAföG. Mhm. Das heißt, es gibt verschiedene rechtliche finanzielle Restriktionen, die dazu führen, dass man weniger als den Höchstsatz bekommt oder vielleicht auch gar nicht ins BAföG reinkommt, egal wie wenig Geld die Eltern haben.
Es ist aber auf jeden Fall elternabhängig, weil die sind ja in der Unterhaltspflicht. Also sie müssen dafür sorgen, dass Tochter oder Sohn die erste Ausbildung finanziert bekommt. Jetzt würde ich trotzdem noch mal so ein bisschen anschaulicher, ich sag mal, in Zahlen haben. Was dürfen Eltern denn verdienen maximal, dass Sohn oder Tochter tatsächlich BAföG-Förderung bekommen kann?
Also das müsste man im Zweifelsfall sich nochmal genau anschauen. Die Elternbeiträge, jetzt Freibeiträge bei verheirateten Eltern liegen bei 2.400 Euro, bei alleinstehenden Eltern bei 1.605 Euro, bei Stiefeltern bei 805 Euro. Dann muss man natürlich nochmal sehen, was sind an Steuern da, was ist an Vermögen vorhanden. Da sind verschiedene Varianten einfach, die man berechnen muss und die das eben auch den BAföG-Antrag mitunter für die Studierenden sowie die Studierende ja am Anfang erzählt hat, durchaus auch den BAföG-Antrag und die Berechnung auch komplizierter macht.
Das heißt, das hört sich für mich nicht viel an. Also die Eltern dürfen tatsächlich nicht besonders viel verdienen, damit die Kinder auch BAföG-berechtigt sind.
Genau, das kann man sagen. Also Herr Müller hat eben zu Recht gesagt, früher sollte das BAföG in die untere Mittelschicht oder in auch Familien mit mittleren Einkommen erreichen. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Das BAföG erreicht eigentlich vor allen Dingen Studierende aus Elternhäusern mit wirklich geringen Einkommen.
Und nun sind ja Lebensläufe auch nicht immer geradeaus. Das kann auch ein Stolperstein sein, wenn man BAföG beantragt. Mein Kollege Thomas Sambol hat herausgefunden bei einer Umfrage an der Hamburger Uni, dass das tatsächlich auch eine Barriere sein kann.
Ich habe vorher noch was anderes gemacht und schon vorher ganz normal gearbeitet. Und deshalb hatte ich mir quasi ein paar Rücklagen gebildet. Aufgrund dieser Rücklagen kriege ich dann kein BAföG mehr. Und jetzt muss ich nebenbei eben arbeiten, knapp 20 Stunden. Und das kollidiert schon so ein bisschen mit dem Studium, weil man ja viel mit Hausarbeiten oder für Klausuren lernen oder so zu tun hat. Das heißt, Stress ist auf jeden Fall da.
Ich finde es ein bisschen schwierig durch die BAföG-Regelung, was zum Beispiel Kinder angeht, die selbstständige Eltern haben. Da ist es ja sehr unterschiedlich, das Einkommen jedes Jahr. Und mir wurde das BAföG wieder gestrichen komplett. Das finde ich so ein bisschen schwierig, dass es da nicht irgendwie noch andere Regelungen gibt, weil man da sich dann nie drauf verlassen kann. Und bei mir ist es dann so eine Mischung aus Kredit, BAföG, Arbeiten, Minijob.
Ich lebe zu Hause und ich kriege BAföG tatsächlich. Also insofern funktioniert es. Würde ich jetzt außerhalb von zu Hause wohnen, dann wäre es schon schwieriger. Und soweit ich weiß, ist es bei meinen anderen Kommilitonen auch so, dass sie entweder zu Hause wohnen oder die Eltern, falls sie außerhalb wohnen, noch finanzielle Unterstützung dazugeben. Plus nochmal Arbeit im Zweifel.
Es ist natürlich irgendwie blöd, dass das Geld im Studium so von den Eltern abhängt. Das BAföG müsste reformiert werden, also es müsste elternunabhängig sein und auch für mehr Studierende verfügbar.
Ganz konkrete Vorstellungen hier und man merkt, es ist eine knifflige Angelegenheit, wenn man BAföG beantragen möchte. Faye Uhlmann aus dem Vorstand vom Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften. Sie sind jetzt auch mit verbunden. Hallo erstmal.
Guten Tag.
Würden Sie sagen, diese Erfahrung, die wir eben gehört haben, ist das auch ein Grund, warum sich viele Ihrer Kommilitoninnen abschrecken lassen und BAföG erst gar nicht beantragen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sprechen beim BAföG über eine sehr, sehr große Gemengelage an Gründen, warum Studierende das teilweise nicht beantragen. Der Klassiker ist auch immer noch die Angst vor Verschuldung aufgrund einer schlechten Aufklärung über die Rückzahlbedingungen. Das kommt sehr oft vor und geht meistens auch von den Eltern aus. Außerdem möchte man sich im Studium eben die Zeit flexibler bewahren. Wir haben schon gehört, die Regelstudienzeit ist für die meisten Studierenden nicht realistisch. Aber das BAföG ist sehr fest an die Regelstudienzeit gebunden. Dementsprechend beantragt man dann eben für die ersten 4 Semester BAföG und fällt danach raus und bekommt es auch nicht wieder, weil bestimmte Leistungen fehlen. Oder man hat halt immensen Stress im Studium, was dann lieber durch Arbeit kompensiert wird.
Sie selber haben BAföG auch beantragt. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Genau, also meine Erfahrung mit dem BAföG ist recht wild, weil es immer sehr unterschiedlich war. Meine Mutti hat nochmal ein Kind bekommen. Da war der BAföG-Satz dann wieder höher, aber das hat sich dann in den Jahren danach wieder verändert. Man muss ständig unterschiedliche Antragsblätter stellen und es gibt eigentlich immer eine wahnsinnige Zettelschlacht mit dem BAföG-Amt, so sage ich es jetzt mal. Bei mir hat ein Antrag, glaube ich, der letzte 9 Monate gedauert, bis das Geld geflossen ist. Und ich hatte das Glück gehabt, eben mir von dem BAföG davor noch Sachen zurückgelegt zu haben, sonst wäre ich da nicht durchgekommen.
Nun kann man ja inzwischen auch das BAföG digital beantragen zumindest. Herr Anbuhl, vielleicht nochmal da zur Klärung. Ist das hilfreich? Also man kann ja online über die Seite des Bundesbildungsministeriums einfach auch den ersten Antrag stellen. Beschleunigt das das Ganze?
Also das beschleunigt das Verfahren nicht, weil das nicht das komplette BAföG-Verfahren digital ist. Das heißt, die Studierenden können zwar, was auch gut ist, den Antrag komplett digital einreichen. Dann kommt er beim BAföG-Amt an und damit endet dann auch die Digitalisierung. Das heißt, das BAföG-Amt hat keine eigene E-Akte. Das heißt, sie müssen die Anträge dann ausdrucken, ordnen, lochen, abheften, eigene Akten anlegen. Das heißt, es ist eine enorme Drucklast im Moment in den BAföG-Ämtern. Teilweise sind dort Kräfte, die da 4-5 Stunden am Tag nichts anderes machen, als wirklich auch Anträge auszudrucken, auf Vollständigkeit zu überprüfen und zu schauen, was dort passiert. Das heißt, eigentlich ist das große Problem, dass hier der Antrag nicht komplett, das Antragsverfahren nicht komplett digitalisiert wurde, sondern dass es bei der Antragstellung einen Bruch gibt und dass danach wieder die alte Papierakte eingeführt wird. Auch wenn Studierende den Studienort wechseln, muss die Papierakte mit denen umziehen. Und das ist dringend erforderlich, und das sagen wir schon seit geraumer Zeit, dass dieser gesamte Komplex digitalisiert wird, vom Antrag bis zur Akte bis zum Bescheid, und dass wir auch eine Plattform haben, auf der wir mit Studierenden dann auch digital und online kommunizieren können. Im Moment ist es so, dass ein BAföG-Amt, wenn es einen Antrag bekommt, nicht eine Mail schicken kann, weil es keine verschlüsselte Plattform gibt, die datenschutzkonform ist, nicht eine Mail schicken kann, indem man sagt, vielen Dank, Antrag ist eingegangen, folgender Bearbeitungsstand und uns fehlen noch folgende Dokumente. Das gibt es nicht, sondern wir müssen mit einem Brief antworten, und das ist eigentlich Digitalisierung ad absurdum und das schafft auch mehr Arbeit. Wir brauchen einen vollständig durchdigitalisierten Prozess beim BAföG.
Professor Stefan Seiter aus dem FDP-Bildungsausschuss des Bundestages ist ebenfalls mit uns verbunden. Ich grüße Sie, Herr Seiter.
Hallo, Frau Köster.
Herr Seiter, jetzt haben wir schon gehört, wie kompliziert das Ganze sein kann, wenn man BAföG beantragt. Wir haben gehört, dass es einen erheblichen Reformstau gibt, zu wenige Informationen, zum Beispiel auch über die Rückzahlungsbedingungen. Viele haben Angst, sich zu verschulden, weil sie vor Armut Angst haben. Warum tut man da nicht mehr?
Ja, also es wurde ja schon angesprochen, dass die Digitalisierung erstmal im ersten Schritt begonnen wurde und es ist klar, da müssen weitere Schritte folgen. Also ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung an der Hochschule, dass da viel zu viel auf Papier noch gesetzt wird, dass es einfach dann auch zu lang dauert. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir beim BAföG keine Reformschritte gemacht haben. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir jetzt sehen, dass weniger prozentual BAföG beantragen, als das jetzt in meiner Generation noch der Fall war. Es ist klare Sache, dass ein ganz wichtiger Ansatzpunkt die Freibeträge für die Eltern sind, das Einkommen der Eltern letztendlich eine Rolle spielt. Da hat man jetzt in der 27. Novelle eine Veränderung eingeführt. Das ist für uns als FDP insbesondere eine Forderung, dass wir das Eltern oder das BAföG elternunabhängiger machen wollen, um genau dann auch hier drüber weniger Bürokratie mit reinzubringen. Die Schaffung von Transparenz ist wichtig, das sehe ich auch so.
Das haben wir eben auch schon von der Studierenden gehört, dass das ein ganz dringender Wunsch ist, nicht zuletzt auch, weil es manchmal ja auch ein bisschen Clinch geben kann mit den Eltern darüber, was man jetzt für eine Ausbildung macht und ob sie das unterstützen oder nicht. Wie realistisch ist das denn, dass Sie diese Reform jetzt noch in diesem Jahr auch umsetzen können?
Ja gut, wir sind in ersten Gespräche über die strukturelle Reform und da ist das für uns ein sehr wichtiger Punkt und ich sehe eigentlich auch bei den anderen Partnern eine Offenheit da dafür, weil es ja von allen ein Interesse ist, dass wir mehr jungen Menschen diese Möglichkeit geben, weil es darf ja wirklich nachher nicht so sein, dass vielleicht, weil Eltern mit dem Studium nicht einverstanden sind, sei es mit dem Thema, sei es mit dem Ort des Studiums etc., dass dann deswegen jemand nicht studieren kann oder wir haben ja BAföG auch in anderen Ausbildungsbereichen, dass dann eine Ausbildung nicht frei gewählt werden kann. Und da sehe ich schon eine gewisse Offenheit von allen und das müssen wir schauen, dass wir das hoffentlich ermöglichen. Es muss natürlich wohl überlegt sein. Das Ganze ist ja nicht nur, dass man es elternunabhängiger macht. Es ist ja dann auch eine Frage, wie geht man mit den Rückzahlungsmodalitäten letztendlich um. Was für mich etwas erschreckend ist, dass natürlich junge Menschen dann sagen, ich habe Angst vor der Verschuldung, weil man nicht genau weiß, wie das tatsächlich wieder mit der Rückzahlung läuft, welche Maximalbeträge dort möglich sind. Und das heißt, da müssen wir auf jeden Fall von allen, die an dem Prozess beteiligt sind, mehr Aufklärungsarbeit machen. Und da fällt ganz ehrlich gesagt auch manchmal im akademischen Betrieb, im Hochschulbetrieb die Zeit. Und da müssen wir einfach auch mehr Zeit dann investieren, insbesondere vor Ort, denke ich.
Herr Anbuhl, bringen wir vielleicht noch mal so ein bisschen Klarheit da rein, wie die Rückzahlungsbedingungen sind. Früher musste man sich mal gar nicht verschulden. Das ist ganz, ganz lange her. Da bekam man BAföG umsonst. Dann gab es einen Komplettkredit. Und wie ist es jetzt?
Es gibt anteilig eine Hälfte Zuschuss, eine Hälfte Darlehensanteil beim BAföG. Das heißt, eine Hälfte muss zurückgezahlt werden. Das ist aber gedeckelt auf ungefähr 10.000 Euro. Das ist, wenn man sich sonst Bankkredite anguckt, natürlich erstmal relativ günstig einfach. So günstige Bedingungen kriegt man nirgendwo. Aber man muss auch sagen, da stellen wir fest, dass wir machen das vielfach schon in den Sozialberatungen, in den Studierendenwerken, dass wir bei den BAföG-Kampagnen auch darauf hinweisen, wie hoch diese Rückzahlungssumme ist oder beziehungsweise wie niedrig eigentlich diese Rückzahlungssumme ist. Wir stellen aber fest, dass bei vielen Familien, die vor allen Dingen aus armutgefährdeten Haushalten kommen, das heißt, wo man gar nicht weiß, wie man das Ende des Monats eigentlich erreicht in der Familie, dass man dann relativ hohe Risikoaversität hat. Das heißt, die scheuen sich auch vor einem Schuldenberg von 10.000 Euro am Ende. Das kann ich auch nachvollziehen. Und deswegen, glaube ich, hat ja auch die Bundesregierung im Koalitionsvertrag gesagt, dass man überlegen möchte, diesen Darlehensanteil beim BAföG zu senken, schrittweise. Und das würde ich auch für sinnvoll halten, gerade um diese Zielgruppe zu erreichen.
Wirkt denn da vielleicht auch ein bisschen mehr Informationsangebot? Also, dass man da, ich sag mal, auch gerade junge Menschen, die eben aus Elternhäusern kommen, die nicht reich sind und die auch vielleicht gerade in diesen unteren Einkommensgruppen sind, dass man denen Mut machen kann?
Also ich glaube, das braucht man auf alle Fälle. Wir machen eigentlich jedes Jahr zu Beginn des Wintersemesters wirklich umfangreiche BAföG-Kampagnen, auch mit dem Bildungsministerium gemeinsam. Die Studierendenwerke in den Sozialberatungen gehen auch jetzt andere Wege über soziale Medien. Das Studierendenwerk Köln zum Beispiel hat klassisch jetzt mal über TikTok ist man gegangen und macht dort Filme zu einzelnen Punkten dort, wo man sich informieren kann, mit einem relativ guten Erfolg. Also da gibt es Abrufe von über 100.000 zu den einzelnen Filmen und das machen andere Studierendenwerke, Magdeburg, Berlin jetzt auch. Und das sind natürlich Wege, wo wir versuchen, besser zu informieren und die Leute dorthin zu bringen. Aber am Ende steht, das Produkt muss überzeugen. Ich muss Zugang zum Produkt haben. Das heißt, die rechtlichen Voraussetzungen müssen erfüllt werden. Es muss für mich existenzsichernd sein. Und das muss für mich relativ einfach zu beantragen sein. Und ich glaube, Infokampagnen, TikTok-Filme sind alles gut, aber wenn die finanzielle Seite nicht stimmt, wenn der rechtliche Zugang zu restriktiv ist und wenn das Antragsverfahren zu kompliziert ist, dann werden wir keine nennenswerte Sprünge wieder kriegen beim BAföG.
Es gibt ja auch Unterschiede in den Bundesländern, Herr Müller, die Sie herausgefunden haben in Ihrer Studie. Können Sie uns da Beispiele nennen, wo mehr und wo weniger BAföG beantragt wird?
Gerne, aber wenn Sie mich einen Satz noch sagen lassen vorher, weil mir ist schon klar, wir müssen auch die Baustellen beim BAföG ein bisschen beleuchten. Aber ich will jetzt nicht, dass in ganz Deutschland das jetzt gehört wird und Teile der Bevölkerung verunsichert werden. Deswegen wollte ich mal ganz klar betonen, diejenigen, die BAföG kriegen derzeit, die sind zu beneiden. Das ist toll. Das sind maximal 934 Euro und damit kann man irgendwie klarkommen, vielleicht mit anderen ergänzenden Finanzierungsbausteinen noch, aber das ist eine gute Sache. Und auch diese Verschuldung von 10.010 Euro, um das nochmal einzuordnen, wenn jemand voll gefördert wird über sein ganzes Studium, ist das ein Fünftel der Gesamtsumme, die man zurückzahlen muss. Also 4/5, 80% ist geschenktes Geld. Das wollte ich nur gerade mal unterbringen, weil mir das wichtig ist. Wir müssen die Baustellen im Blick haben und BAföG ist in der Krise, ja, aber es gibt eben auch noch die funktionierende Seite, dass das nicht komplett untergeht, da will ich fair bleiben. Genau, was das BAföG angeht, wir waren ein bisschen erstaunt, also wenn man bundesweit guckt, ich hatte es ja gesagt, ist ungefähr 11,5% der Förderanteil gemessen an allen Studierenden. Ganz niedrig ist sozusagen der Anteil in Hamburg, Saarland und Thüringen unter 10%, auch Bayern und Baden-Württemberg unter 10%, während es sehr hoch ist in Sachsen, das ist der Spitzenwert, 18,3%. MacPom ist ähnlich bei 17,8%. Wir haben uns das nicht ganz erklären können. Das sind ja Sprünge über 10 Prozentpunkte. Mhm. Und das bei einem Instrument, was ja bundesweit einheitlich gehandhabt wird. Und es ist nicht erklärbar über reiche, arme Länder, Bruttosozialprodukt oder irgendwas. Deswegen ist eine Vermutung tatsächlich, was Herr Anbohl eben auch andeutete, dass der Kenntnisstand bezüglich auf das BAföG unterschiedlich ist. Ob dann die Hochschulen und die Studierendenwerke vor Ort vielleicht verschiedene Kampagnen fahren oder ob einfach die Lehrenden an den Hochschulen es verschieden im Blick haben, das ist alles nur eine Theorie. Ich habe da auch keine richtige Antwort, aber es ist eklatant. Also Unterschiede von bis zu 10 Prozentpunkten beim bundeseinheitlichen Modell ist wirklich erklärungsbedürftig.
Das ist wahr. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen auf der Vermutungsebene bleiben. Und wenn Sie direkt Erfahrungen gemacht haben mit dem Beantragen vom BAföG und vielleicht auch da über den einen oder anderen Stolperstein gelaufen sind, dann rufen Sie uns gerne an unter 00800 44 64 44 64. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns. Noch einmal 00800 44 64 44 64. Oder Sie schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, dann rufen wir Sie zurück und Sie kommen hier direkt in die Sendung rein. Und nach der nächsten Musik Da werden wir noch mal ein bisschen auf andere Fördermöglichkeiten schauen. BAföG, Stipendium und Bildungskredit. Warum so wenig Studierende nach staatlichen Fördermitteln greifen? Das ist unser Thema heute Mittag hier in Campus und Karriere. Und jetzt haben wir schon eine ganze Weile über das BAföG, die Förderbedingungen und auch die Barrieren gesprochen. Und jetzt hat sich Mike Gotzes gemeldet. Er schreibt, seit dem 1. Oktober verlangt die staatliche Förderbank KfW mehr als 9% Zinsen für ihren Studienkredit. Der KfW-Studienkredit hat nahezu ein Monopol und ist vor allem für Studenten, deren Eltern nicht zu den Besserverdienenden gehören, oft die entscheidende Säule der Studienfinanzierung. Das Studium an deutschen Hochschulen wird immer mehr zu einem Luxus, den sich selbst Kinder aus Familien mit normalem Einkommen nicht mehr leisten können. Ich gebe mal diese Frage bzw. diese Anmerkung in die Runde. Ich bekomme ein Nicken von Herrn Müller. Also dieser Studienkredit 9% seit Oktober letzten Jahres, das ist ja wirklich Studieren zum Abgewöhnen, oder?
Ich unterstreiche das Statement völlig, das geht überhaupt nicht. Also wir reden hier von einem Angebot, was in der Corona-Zeit in der Auszahlungsphase einen Nullzins hatte. Das war eine Sofortmaßnahme der Bundesregierung. Wir liegen jetzt bei über 9% und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich empfehle dieses Angebot nicht mehr. Das Drama bei der ganzen Kiste ist, das KfW-Angebot, der KfW-Studienkredit, das war nie das optimale, perfekte Angebot, aber es war immer irgendwie ziemlich okay für weite Teile der Studierendenschaft, wurde entsprechend auch gut genutzt. Die Zeit sind vorbei. Man kann das wirklich so nicht fahren. Ich mache das mal konkret, damit man vor Augen hat, was das bedeutet, ein Zinssatz von über 9%. Wenn man nur ein Bachelorstudium macht und man rechnet mit einer Auszahlung von 500 Euro pro Monat, die man über die KfW holt, hat man am Ende eine Verschuldung von 18.000 Euro, zahlt aber zurück um die 42.000 Euro. Das kann man keinem erklären, das schreckt wirklich ab. Und wenn Leute schon überlegen, ob sie BAföG beantragen mit 10.000 Euro und 10 Verschuldung, hier reden wir von einem über mehr als das vierfache Minimum plus den Master dann noch. Also da hört es wirklich auf und ich verstehe auch wirklich nicht, warum die Bundesregierung, warum Frau Stark-Watzinger als zuständige Ministerin, inhaltlich zuständige, wohlgemerkt, da nicht interveniert. 2008 war eine ähnliche Situation, da hat Frau Schawan als Bundesbildungsministerin interveniert, als es auf 7% angehoben werden sollte. Jetzt liegen wir bei 9.
Vielleicht hat Herr Seiter eine Antwort dafür uns für.
Ja, die Erhöhung des Zinsniveaus, des allgemeinen Zinsniveaus natürlich zur Bekämpfung der Inflation durch die Europäische Zentralbank hat zu dieser Situation letztendlich geführt. Und wir diskutieren das jetzt auch, wie weit dort dann Anpassungen notwendig sind. Es ist natürlich klar,
da ist er weg.
Herr Seiter, sind Sie noch da? Nein, er ist scheinbar aus der Leitung gefallen. Vielleicht kann Herr Anbuhl uns da auch noch mal was zu sagen.
Ja, kann ich gerne. Also ich kann Ihnen nicht beantworten, warum die Bundesregierung das letzten Endes nicht macht. Aber ich kann auch sagen, dass wir einfach jetzt beim Effektivzinssatz von 9,03% sind, der jenseits von Gut und Böse ist für Studierende. Eigentlich doppelt so hoch wie ein Immobilienkredit sind die Zinssätze beim Studienkredit. Und das ist aus meiner Sicht ein sozialpolitischer Skandal. Und ich sehe es ähnlich wie Herr Müller, da muss einfach die Bundesregierung handeln. Wir merken das auch bei den Sozialberatungen der Studierendenwerke. Tauchen immer mehr Jugendliche auf bei uns, die sagen, wir können die Rückzahlung nicht mehr leisten, die Zinslast ist zu hoch und da muss dringend gegengesteuert werden.
Vielleicht können wir gleich Herrn Seiter noch mal darauf ansprechen. Wir probieren ihn wieder in die Leitung zu bekommen. In der Zwischenzeit kann ich ja mal Ralf Felten aus Lörrach zitieren. Seit 25 Jahren ist doch akademische Bildung gar nicht mal erwünscht. BAföG wird politisch hochgehalten, aber bürokratisch völlig blockiert. KfW-Kredite werden ebenfalls politisch gewünscht zu einer Art staatlicher Kreditmafia, sagt er sogar. Also ist es, Herr Müller, würden Sie sagen, dass das staatlich gar nicht mehr erwünscht ist? Also wir können Herrn Seiter im Moment nicht ansprechen, aber vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen?
Also was politisch erwünscht ist, sagt ja ziemlich klar der Koalitionsvertrag. Und wenn ich daraus zitieren darf, das wird Herr Seiter vielleicht nicht freuen, aber da steht drin, Sie wollen einen Grundstein legen, die Ampel Ah, ist wer da. Ein Grundstein legen mit für ein Jahrzehnt der Bildungschancen. Also politisch steht das ganz hoch auf der Agenda. Man hat ja auch erste Schritte gemacht. Herr Seiters hat es eben erwähnt, die 27. Novelle des BAföG ist gelaufen. Altersgrenze wurde erhöht, die Grenzen der Einkommensgrenzen und sowas wurde schon mal ein bisschen angepasst, ein bisschen nachgeholt von dem Verpassten. Aber jetzt müsste der nächste Schritt so gehen, weil faktisch ist es schon so, wenn jetzt die Bundesbildungsministerin nicht interveniert beim KfW-Studienkredit, ist das einfach keine Option mehr. War für viele aber der letzte Rettungsanker sozusagen. BAföG, tolles Ding für alle, die es kriegen, aber die meisten kriegen es nicht. Knapp 11,5% nur, wie gesagt. Das heißt, was bleibt? Was bleibt, sind in der Regel Eltern, Unterstützung durch die Familie oder eben Nebenjob. Also ungefähr 90% der Studierenden werden von Eltern unterstützt, ungefähr 2/3, ganz grob geschätzt, arbeiten. Das sind für mich alarmierende Ergebnisse, weil das heißt, ich bin abhängig vom Wohlwollen der Eltern, von der Finanzkraft der Eltern oder von der Möglichkeit, ein Studium zu finanzieren, eben durch einen Nebenjob. Das kann ich nicht mit jedem Studium vereinbaren. Also insofern, da müssen wir dringend dran, weil ich will jetzt nicht den schwarzen Peter an die Wand malen oder wie das heißt, aber es droht schon, dass man länger studieren muss, weil man eben viel Arbeit nebenbei muss. Es droht, dass die Studienortentscheidung häufig danach gefällt wird, wo ich in der Nähe von zu Hause wohnen bleiben kann. Da ist der Kühlschrank voll und das WLAN ist stabil. Es drohen Studienabbrüche einfach, weil Finanznot ist mit einer der wichtigsten Punkte für Studienabbruch und ich nenne das mal so eine vererbte Studienfachwahl. Jura, Medizin oder Pharmazie, da kann ich kaum einen Nebenjob machen. Das heißt, es sind oft vererbte Fächer, wo die Eltern das schon gemacht haben und das kann nicht sein. Wo bleibt da die Gerechtigkeit?
Herr Seiter, sind Sie jetzt wieder mit uns verbunden?
Ich bin wieder da, ja.
Das
jetzt
ist
weiß
schön.
Ich nicht, wann ich rausgefallen bin und gerade eben kam ja schlechtes WLAN. Es ist schlechtes Funknetz gerade im Moment, weil ich auf der Heimfahrt bin von Dreikönigstreffen.
Ah ja, okay. Dann haben wir zumindest eine Erklärung dazu und haben nicht das Gefühl, Sie wollten jetzt dazu nichts
Nein.
weiter. Gut, Herr Seiter, es kam eben die Anmerkung, ich weiß nicht, ob Sie das noch gehört haben, von Ralf Felten aus Lörrach, dass diese KfW-Kredite, also die staatlichen Kredite, da hätte man ja den Eindruck, dass der Staat eine Kreditmafia ist und dass das alles auch politisch gewünscht ist, dass man gar keinen Kredit so nehmen sollte.
Hören Sie mich jetzt noch? Weil
ja.
Ich gerade eben, ja, dann kam nicht gerade noch mal ein Anruf aus der Redaktion, dass ich wohl nicht zu hören sei. Nein, also ich habe jetzt das Letzte, was Sie gesagt haben, leider nicht verstanden, weil ich unterbrochen worden bin durch den Anruf aus der Redaktion. Wenn Sie vielleicht noch mal
ich kann Ihnen sagen. Das gerne noch mal sagen. Ein Hörer hat sich bei uns gemeldet aus Lörrach und der sagte, dass die KfW-Kredite, dass es politisch gewünscht sei, dass es eine Art staatlicher Kreditmafia sei. Also das ist ja schon ein schwerer, wahrscheinlich auch überzogener Vorwurf, aber er will Sie wahrscheinlich ein wenig provozieren auch.
Also das ist natürlich, kann man so verstehen, dass es eine Provokation ist. Also das ist ja wirklich so, Kredite sind ja dazu gedacht, dass man Leuten die Möglichkeit gibt, das Studium zu finanzieren. Und es zeigt doch auch, dass wir bei solchen Maßnahmen, die in einer bestimmten Zeit getroffen worden sind, zum Beispiel in dieser Phase der Niedrigzinsperiode, dass wir dann Anpassungen treffen müssen. Was aber nicht da ist, wir haben hier ein Vertragsgebilde und dieses Vertragsgebilde muss dann auch in den nächsten Schritten diskutiert und angepasst werden. Aber von einer Mafia zu reden, das würde ich, also so kann man für nicht sein, das ist ein Vorwurf, den man nicht stehen lassen kann. Es ist ja auch so, wir müssen ja auch darauf hinwirken, dass es zum Beispiel auch mehr Möglichkeiten gibt, dass man im privaten Bereich unter Umständen Kredite letztendlich bekommt. Und ich denke, dass wir einen ganz wichtigen Ansatzpunkt haben, diese Elternunabhängigkeit einzuführen und bis dahin, bis man das dann umsetzen kann, auch die Freibeträge letztendlich erhöht, weil dann kann man denjenigen am meisten helfen, die es am dringendsten brauchen, wo nämlich von Elternhaus aus eine Beschränkung da ist und diese Elternunabhängigkeit auch dazu bringt, dass man dann frei entscheiden kann. Und das andere müssen wir diskutieren und anschauen, aber von mafiösen Strukturen zu reden, also das muss ich echt sagen, das ist schon etwas überzogen.
Herr Müller möchte direkt noch mal zu Ihnen was sagen.
Genau, mich juckt es nur, weil Sie gerade sagten, Herr Seiters, es gäbe auch private Angebote im Studienkreditbereich.
Nein, sollte es geben.
Sollte es geben, ja. Das Problem ist leider nur, die KfW hat mit ihrer Marktmacht in den letzten 10 bis 15 Jahren die anderen Angebote platt gemacht. Es gab früher viele Sparkassen, die hatten ein Angebot, Volks- und Raiffeisenbanken, die Deutsche Bank, die Dresdner Bank, das gibt es alles nicht mehr, weil einfach die KfW so eine Marktmacht hatte mit dem Staat im Rücken. Und es war ja nie ein perfektes Angebot. Da würde ich mir schon auch wünschen, dass Frau Stark Watzinger da ein Stück weit mit den Hufen scharrt und sagt, wir müssen da nochmal das Ding modernisieren. Es gab, ich habe es eben angedeutet, es war nie ein perfektes Angebot. Also die Förderhöhe, wir reden von 850 Euro im Monat, nötig wären bis zu 1000 Euro, gerade auch im Weiterbildungsbereich vielleicht noch mehr. Die Zinsen zum Beispiel, andere Anbieter haben früher und auch heute noch die Zinsen im Studium gestundet. Bei der KfW ist das so, beim Studienkredit. Ich kriege monatlich immer weniger Auszahlungssumme, weil eben der Zins schon einbehalten wird. Der Zinssatz ist variabel. Deswegen hängen jetzt viele wirklich in Problemen, weil sie in Niedrigzinszeiten eingestiegen sind und jetzt landen sie bei 9%. Also da gäbe es schon Möglichkeiten, den KfW-Kredit attraktiver zu machen, dass er auch wieder genutzt würde. Ganz abgesehen von dem Zinssatz von über 9%.
Ja, da muss ich Ihnen sagen, als Liberaler, dass natürlich eine Fokussierung auf staatliche Institutionen da eigentlich gar nicht, dass die Vorstellung ist, die ich von einer marktlichen Lösung habe. Und ich ehrlich gesagt auch da früher nicht so begeistert war. Ich fände es natürlich auch gut, wenn es ein breiteres Angebot gibt. Und wie gesagt, da brauchen wir eine Diskussion drüber, meines Erachtens. Ja.
Vielleicht hören wir auch noch mal von Faye Uhlmann vom Vorstand vom Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften. Faye Uhlmann, wissen Sie von in Ihrem unmittelbaren Bereich von Kommilitoninnen, die einen solchen Kredit genommen haben und jetzt vielleicht auch ein bisschen in Bedrängnis gekommen sind?
Ja, selbstverständlich. Und die sind absolut verzweifelt, weil sie eben nicht wissen, wie. Und da ist teilweise ein Studiengangsabbruch die letzte Lösung, um da irgendwie noch über die Runden zu kommen. Und das können wir ja nicht von der Bildung verlangen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es absurd, dass wenn wir das BAföG als gutes Mittel, als wirklich sehr gutes Mittel, um Bildung zu ermöglichen haben, dass wir nicht am BAföG weiter arbeiten und versuchen einfach davon wegzukommen, diese kreditbasierten und wirklich absurd hohen Zinssätze wie beim KfW-Kredit zu haben. Also wir im FZS, wir sind eigentlich komplett gegen kreditbasierte Studienfinanzierung, weil das nicht mehr zeitgemäß ist und das auch nicht im Sinne von einer Gleichstellung bzw. einer Gleichberechtigung ist. Also wenn man mal guckt, wer jetzt noch studieren kann, das sind meistens Menschen aus Elternhäusern, die sich leisten können. Ne? Und auch bei der Rückzahlung jetzt. Da hat man halt Glück gehabt, wenn man Eltern hat, die da jetzt unter den Arm greifen können. Leute aus dem Mittelstand oder aus ärmeren Bevölkerungsschichten können sich das nicht leisten. Und das ist keine Bildungsgerechtigkeit.
Ich habe da eine Stimme gehört.
Ja, Anbul, genau. Ja, aber ich wollte Faye Uhlmann nicht unterbrechen. Ich glaube, da kam noch ein Punkt, oder?
Nö, ich war erstmal fertig.
Genau, gut, also ich würde auch sagen, wir haben jetzt im Prinzip, wie Herr Müller richtig gesagt hat, es sind ja ganz viele Kreditprogramme weggefallen in den letzten Jahren. Wir haben eigentlich nur noch die Marktmacht des KfW-Studienkredits, oder vorwiegend die Marktmacht des KfW-Studienkredits mit einem Zinssatz von über 9%. Solange das so bleibt, kann man eigentlich Studierenden nicht zuraten, das zu machen. Das Wichtige ist jetzt die BAföG-Reform und da würde ich sagen, es gibt ja auch Licht am Ende des Tunnels, also es ist zumindest noch im Bundeshaushalt vorgesehen, eine BAföG-Reform zum Wintersemester 2024-25 auch vom Haushaltsausschuss damals reingeschrieben. Und da ist es, glaube ich, jetzt wichtig, dass man Kraft reinlegt, einmal zu sagen, wir wollen mehr Studierende ins Studium bringen. Da sind die Punkte, die wir genannt hatten. Einfach nochmal die Freibeträge, der Studienfachwechsel, die Förderhöchstdauer, Darlehensanteil, wesentliche Punkte. Und da geht es natürlich auch um Bedarfssätze, weil auch der Bedarfssatz beim BAföG 452 Euro für den Grundbedarf für Essen, Trinken, Heizen. Ich nehme mal die Düsseldorfer Tabelle. Wir haben ja gesagt, dass das BAföG liegt am Unterhaltsrecht dran. Dass die Düsseldorfer Tabelle verlangt von Eltern einen Grundbedarf zu leisten von 520 Euro. Das heißt, mit Essen, Trinken, Heizen kommen Studierende, wenn sie im BAföG sind, noch nicht ausreichend hin. Und da brauchen wir auch eine Erhöhung des BAföGs. Und ich glaube, das ist wichtig, dass jetzt die Bundesregierung da alle Kraft reinlegt, eine vernünftige BAföG-Novelle zum Wintersemester zu machen, die strukturell ist, die mehr Studierende reinbringt und die auch ein besseres BAföG bringt. Das ist, glaube ich, der wesentliche Ansatz bei der Studienfinanzierung gerade.
Herr Anbul, vielleicht haben Sie auch eine Antwort auf die Frage, ob es denn im Moment tatsächlich schon auch so ist. Also gibt es da irgendwelche, ich meine, statistischen Hinweise oder Studien dazu, dass Studierende oder sagen wir mal junge Menschen aus armen Familien tatsächlich weniger zum Studium sich gezogen fühlen als, ich sag mal, aus mittleren Einkommensfamilien?
Na, wir können immer den sogenannten Bildungstrichter uns anschauen, wie viele Studierende schaffen das eigentlich oder wie viele Jugendliche aus welchen Familien schaffen das eigentlich. Und dann sehen wir, dass von 100 Wenn man von 79 von 100 Kindern aus Akademikerhaushalten das an die Hochschule schaffen und bei Studierenden aus Arbeiterhaushalten sind es dann nachher 27 von 100. Das heißt, da gibt es schon mal einen riesen Gap beim Einstieg bei den Studienanfängern. Das ist in der Tat, und da wissen wir auch, dass die Frage der Finanzierung, es gibt auch kulturelle Themen, aber die Frage, schaffe ich es, mein Studium sicher durchfinanziert zu haben, ein wesentlicher Punkt ist dabei. Und auch die Frage, ob ich es durchhalte, Herr Müller hat eben zu Recht gesagt, Finanzprobleme sind ein starker Grund dafür, dass das Studium abgebrochen wird. Und deswegen ist die Studienfinanzierung ganz wichtig, weil wir es, glaube ich, den Leuten schuldig sind. Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Wir brauchen aber auch die Leute. Also wir brauchen ja Ingenieure, IT-Fachkräfte, Lehrkräfte, Medizinerinnen, Ärzte, gerade auf dem Land. Und die müssen wir ausbilden. Und das ist die Generation, in die man jetzt investieren muss.
Frau Steger aus Dortmund hat sich bei uns gemeldet. Hallo, Frau Steger.
Hallo, guten Tag.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit der staatlichen Unterstützung des Studiums?
Also ich habe auf dem zweiten Bildungsweg studiert, hatte erst BAföG, aber damit war ich irgendwann mal Schluss, weil ich habe 2 Bachelorstudiengänge gemacht, konnte aber dann, weil der KfW-Studienkredit auch zu teuer wurde, den zweiten Studiengang nicht abschließen in Dortmund hier. Und ich habe auch den abgeschlossen, als die Zinsen wirklich niedrig waren, da war es gut so. Und ich habe es erstmal als gute Möglichkeit empfunden, überhaupt zu studieren, weil ich bin erst die zweite in der Familie, die Abitur hat und die erste, die studiert. Das Finanzielle ist eine große Last, auch schon während des Studiums gewesen. Beim Bachelor-System, selbst in der Kulturwissenschaft, Musikjournalismus, braucht man sich nicht großartig einbilden, nebenbei zu arbeiten. Es geht zeitlich einfach nicht, weil der Lernstoff in kürzerer Zeit gelernt werden muss. Das ist Wahnsinn. Und ich muss momentan 327 Euro monatlich an die KfW zurückzahlen. Das ist einfach Wahnsinn. Und ich finde es ehrlich gesagt, auch wie die Bank sich selbst benimmt, eine Unverschämtheit, weil die davon ausgehen automatisch, dass man nach dem Studium sofort einen tollen Job hat und sagt, naja, okay, macht mir nichts aus, die 327 kann ich halt mal nicht in Urlaub fahren. Ich kann sowieso nicht großartig in Urlaub fahren oder gar fliegen. Und auch nicht ansprechbar ist. Also ich finde es immer grandios, diese Werbemeldung, wenn sie tönen, was sie alles gefördert haben und ach toll, hier ein Projekt und da für den Umweltschutz engagiert und pipapo. Aber wenn man die Herrschaften ansprechen, man sagt, Herrschaften, bitte macht wenigstens die monatliche Frist geringer. Ihr seid kein privates Unternehmen, ihr habt den Staat im Rücken. Ihr werdet nicht sofort pleite gehen, wenn die einzelne Kreditrate geringer ist.
Aber Sie haben ja, wenn ich mal
keine,
kurz...
Da gibt ja. man keine Nachricht oder bloß allgemeines Gelaber.
Frau Steger, wenn ich noch mal kurz nur zum Verständnis auch dazwischen gehen darf. Mhm. Das ist ja, Sie haben ja die Bedingungen wahrscheinlich ausgehandelt am Anfang, oder?
Ja, naja, die waren schon festgelegt und der Zins war halt günstig. Mir hat glücklicherweise ein Bekannter geholfen, weil ich da auch nicht ganz durchgeblickt habe, bei dem ganzen Finanzzeug. Und die Bedingungen waren gut. Er hat es auch gut gemanagt. Ich vertraue ihm auch, ist ein guter Freund. Aber kein Mensch hat mit so hohen Zinsen jetzt gerechnet. Das ist Wahnsinn. Und es wird immer gejammert, vor allem in Akademikerberufen. Wir haben ja bloß Akademikerkinder und niemanden aus der sogenannten Arbeiterschicht oder Mittelschicht. Ja, tut was dagegen, damit die auch studieren können. Und vor allem begleitet die Leute vorm Studium, während des Studiums. Weil natürlich ist die Akademikerwelt eine andere. Für mich persönlich, für meine persönliche Entwicklung war es total wichtig. Weil meiner Familie war Bildung nicht wichtig. Mir war es wichtig. Ich habe da wirklich tolle neue Sachen kennengelernt und auch für mein Leben gelernt.
Also Sie haben dafür gekämpft auch, ne? So hört sich das an.
Absolut, ja. Aber das kostet halt zusätzlich Kraft. Ich hatte halt keinen Vater, der mir erklärt hat, ja, so musst du dir ja deinen Lehrplan zusammenstellen, ja. Aber es ist einfach wichtig, dass man die Leute halt, was der eine Herr Gesprächspartner angesprochen hat, mit dem kulturellen Unterschied, dass man die Leute halt auch begleitet, weil ich habe auch 2 Ausbildungen hinter mir, also ich kenne beide Welten. Und ich bin manchmal erschrocken, vor allem die Handwerker, wie die blöd reden. Die Werbung der Handwerkskammer ist unter aller Kanone. Ja, die blöden Akademiker, die sind ja alle so hochnäsig. Das ist dämlich. Es geht nur miteinander, das Handwerk und die Ingenieurinnen. Also die Blöde gesagt, die Studierten. Ich mag den Begriff nicht, aber ja, wird oft so genutzt.
Frau Steger, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich bei uns gemeldet haben, also auch gerade mit diesen Erfahrungen. Ich würde gerne noch mal Herrn Seiter fragen. Das hört sich für mich ja alles wirklich nicht studierfreundlich an, wenn dann so ein Kredit plötzlich ganz andere Zinsen hat, also als die vielleicht mal vereinbart wurden. Also warum ist das so? Die Frage bleibt für mich immer noch im Raum.
Ja, die Frage, warum ist das so? Sie haben ja gerade eben selbst...
Oh, jetzt ist Herr Seiter wieder weg. Hört sich so an, als wenn er wieder weg ist.
Soll ich kurz einspringen für ihn?
Ja, ich wollte gerade sagen, Herr Müller, vielleicht können Sie uns das nochmal erklären. Ich glaube, das ist noch nicht so richtig deutlich geworden.
Der Punkt ist tatsächlich, dass die Zinssätze von der KfW selber festgelegt werden. Und die machen natürlich die haben eine Orientierung am Euribor, am allgemeinen Zinssatz und plus einen gewissen Risikoaufschlag für Ausfälle. Das heißt, die wollen irgendwie kostendeckend bleiben. Die wollen keinen Gewinn machen als KfW, aber wollen die Kosten sozusagen wieder einspielen. Das ist natürlich eine schwierige Kiste, wenn Studierende eingestiegen sind mit Nullzinssatz während der Corona-Zeit oder beim üblichen Zinssatz von um die 3%, wie es früher war. Das war alles noch irgendwie vertretbar. Das Problem ist eher, dass das Modell so gestrickt ist, dass die Zinsen sagen nicht fest waren, sondern variabel. Und insofern glaube ich, wir müssten eigentlich wieder einen kleinen Schwenk zum BAföG machen, weil Frau Seiters hat, wie hieß die Dame gerade? Ich habe den Namen
schon. Frau Steger.
Frau Steger hat das zu Recht angedeutet. Wir brauchen doch irgendwie eine klare Botschaft von einem Finanzierungsinstrument, was sagt, ein Studium wird nicht am Geld scheitern. Und das hatten wir früher mit dem BAföG. Ich selbst habe 95 angefangen zu studieren, komme aus einer siebenköpfigen Familie mit einem Einkommen. Ich wusste genau, ohne BAföG schaffe ich das nicht, aber mit BAföG gelingt mir das. Und diese Sicherheit, ein Studium scheitert nicht am Geld, haben wir zurzeit nicht. Da müssen wir wieder hin. Deswegen, ich glaube, es ist wirklich Zeit für eine große BAföG-Reform. Da brauchen wir gar nicht groß über die KfW reden, weil, um nochmal den Koalitionsvertrag der Ampel zu zitieren, da ist auch vorgesehen, eine Öffnung des BAföG-Volldarlehens für alle Studierenden, zinsfrei. Das heißt, wenn die Ampel das tut, was im Koalitionsvertrag steht, haben wir ein BAföG, was breitet Teile der Bevölkerung, der Studierenden erreicht. Und wir haben eine Möglichkeit für alle anderen, die sagen, ich muss länger studieren, ich muss verlängern, ich muss ins Ausland, ich brauche einen neuen Laptop, ich brauche eine Wohnungseinrichtung erstmal nach dem Umzug. Die können das klären über ein Darlehen aus dem BAföG, aus einem neuen BAföG sozusagen. Deswegen, da würde ich die Politik ungern aus der Verantwortung lassen, zu sagen, es geht nicht darum, Herr Ambul hat es zu Recht gesagt, eben die Anpassung von Fördersätzen und Bemessungsgrenzen. Es geht auch darum, das BAföG in die Realität wieder reinzuholen, in die heutige Lebensrealität der Studierenden. Habe ich noch kurz Zeit? Also es geht darum, das BAföG lebt immer noch so ein bisschen von einem Standardbild, einer Normvorstellung eines Studierenden. Studium direkt nach dem Abitur, in Vollzeit, in Regelstudienzeit, ohne Studiengebühren in Deutschland. Und das ist einfach nicht mehr der Normfall. Knapp 12% studieren an einer privaten Hochschule, übrigens keine elitären Einrichtungen mehr, sondern ja Aufsteigerhochschulen, viele für Menschen aus nicht-akademischen Herkunftshaushalten. 12% zahlen also Studiengebühren, können das nicht vorfinanzieren über ein Studienbeitragsdarlehen. Fast 70% schließen nicht ab in Regelstudienzeit. Die müssen auch eine Lösung haben. Teilzeitstudium ist die gängige Studienform inzwischen. BAföG schließt das aus. Oder Orientierungssemester am Einstieg, Zertifikatsstudiengänge, all das wird nicht BAföG gefördert. Das heißt, hier haben wir wirklich das Problem, dass BAföG ist aus der Zeit gefallen, abgesehen von diesen ganzen Fördersätzen und Bemessungsgrenzen, die regelmäßig angepasst werden sollten. Wir müssen BAföG in das Jahr 2024 holen.
Wie ist es eigentlich, Sie haben... Ja, wessen Stimme habe ich gehört?
Frank Ullmann nochmal. Ich möchte da nicht so ganz dazwischengrätschen, aber meine Sorge ist, unsere Sorge ist von der Studierendenschaft, dass 150 Millionen, die da jetzt festgelegt worden sind für eine Strukturreform des BAföGs, einfach gar nicht ausreichen. Wenn wir eine wirkliche Strukturreform und wirklich ein BAföG, das sehr aktuell ist, das aktuell funktioniert, haben wollen, dann braucht es mehr Geld als das und wirklich eine umfassende Reform. Und wir machen uns Sorgen, dass das in dieser Legislaturperiode gar nicht mehr passieren kann mit dem Geld, das die Bundesregierung dafür einplant. Ich stimme Ihnen absolut zu, aber die Frage ist halt, kommt das noch?
Frau Uhlmann, Sie haben völlig recht und ich habe dieselbe Sorge. Und wenn Sie mir die Provokation gestatten, wenn man schaut, was in den letzten Jahren der größte Fortschritt war für die Studierenden, wir haben das mal so provokativ gesagt, dann kam diese Maßnahme nicht aus dem BMBF, aus dem Bildungsministerium, sondern aus dem Arbeitsministerium von Hubertus Heil, Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro im Oktober 2022. Das hat für die meisten Studierenden was bewirkt, eben nicht die BAföG-Reform, die 27. oder 28. Ich teile leider Ihre Skepsis, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass da was sich tut, weil es muss sich was tun. Also BAföG ist wirklich in einer tiefen Krise und mir geht es nicht ums BAföG, aber wenn BAföG in der Krise ist, sind junge Menschen in der Krise. BAföG ist ein Tool, was Sicherheit vermitteln soll, dass eine Hilfe sein soll für die Studienaufnahmen. Und wenn eine solche Hilfe selbst in Schwierigkeiten steckt, dann haben wir wirklich ein Problem.
Ja, und wenn die Bildung in der Krise ist, dann sind auch die Fachkräfte der Zukunft in der Krise und wir sparen an der falschen Stelle.
Zustimmung, ja.
Genau, das haben wir eben ja auch schon nochmal herausgestellt. Herr Seiter, ist die Dringlichkeit, ich hoffe, Sie sind jetzt wieder mit uns verbunden, ist die Dringlichkeit angekommen? Werden Sie das so vorantreiben und sind Sie ähnlich skeptisch, was die 150 Millionen angeht?
Also die Dringlichkeit ist ja erkannt und die wird uns auch leiten in der Diskussion und im Entwurf darüber zu arbeiten. Klar ist natürlich, wir haben jetzt das Thema der begrenzten Haushalte aufgrund der Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Aber nichtsdestotrotz ist es für uns in der Koalition das wichtige Thema, dass die Bildungsförderung stattfindet, dass sie auch modernisiert wird. Es ist natürlich so, es hat ja eine Förderungserhöhung stattgefunden, die jetzt natürlich auch von der Inflationsentwicklung überholt worden ist. Das muss man ganz klar sehen. Aber es ist dennoch was passiert. Also wir haben jahrelang keine Erhöhungen letztendlich gehabt. Und das war eines der ersten Projekte, das wir in der Koalition schnell durchgezogen haben. Und es ist halt auch schwierig, dass man innerhalb kürzester Zeit, heute Morgen beim Dreikönig wurde es gesagt, das, was dann jahrelang nicht gemacht wurde, wegzubügeln, insbesondere in dieser krisenhaften Situation. Aber seien Sie versichert, dass, und ich denke, ich spreche da nicht nur von die Kolleginnen aus meiner eigenen Fraktion, dass auch in den anderen, dass wir das sehen und dass wir da etwas tun müssen. Das ist der akademische Bereich, das ist aber auch der Berufsbildungsbereich, der duale Bereich, dass wir die Fachkräfte da hoch bekommen. Man muss aber auch ein bisschen auch dran appellieren.
Und da ist Herr Seiter jetzt leider wieder weg. Aber was ich dringend noch ansprechen möchte, bevor diese Sendung zu Ende geht, es gibt ja noch die Studienstiftung des deutschen Volkes. Ist es tatsächlich so, dass man da auch besonders gut sein muss, ein super Abi abschließen muss, um da überhaupt eine Chance zu haben, gefördert zu werden?
Also ich glaube...
Ja, oder wer war da?
Faye.
Ja.
Nochmal. Ich glaube, auch hier haben wir das Problem, was wir überall haben, nämlich dass die Kinder aus der Arbeiterschicht, aus der Arbeiterinnenschicht, es da schwieriger haben einfach nur, weil da wird soziales Engagement reingezählt. Es wird alles Mögliche reingezählt, wofür man natürlich auch Zeit haben kann. Und diese Zeit bekommt man eben wieder nur durch Geld. Also wenn ich nebenbei, neben dem Studium noch Engagement schieben will, dann muss ich mir das leisten können. Und das zählt dann auch wieder bei einem Stipendium rein. Und das Stipendium, das sind dann auch wieder nur 300 Euro im Falle des Deutschlandstipendiums. Das ist besser als nichts und zusätzlich zum BAföG sehr gut, aber trotzdem nicht die Sicherung der Lebensgrundlage.
Und ich würde gerne noch eins ergänzen.
Aber bitte ganz kurz.
Ja, ganz kurz. Das BAföG ist ein Rechtsanspruch. Es gibt mir eine Sicherheit, wenn ich komme, darauf habe ich ein Recht, wenn ich die Voraussetzung erfülle. Beim Stipendium ist das oftmals nicht der Fall. Und oftmals ist auch ein Stipendium nicht während des gesamten Studiums da, wenn ich ans Deutschlandstipendium denke. Insofern ist wirklich das BAföG das Mittel der Wahl, wenn man sagt und das Versprechen geben will, ein Studium darf nicht am Geldbeutel scheitern. Das ist das zentrale Instrument und das Herzstück der staatlichen Studienfinanzierung, was wir stärken müssen.
Dankeschön. Matthias Ambuhl war das Vorstandsvorsitzender des Deutschen Studentenwerkes. Mit dabei war auch Ulrich Müller vom Zentrum für Hochschulentwicklung, Faye Uhlmann, Vorstand Freier Zusammenschluss von Studentinnenschaften und teilweise, wenn es leitungsmäßig geklappt hat, Professor Seiter aus dem FDP-Bildungsausschuss. Am Mikrofon sagt Tschüss, Bettina Köster.